Erstens, der schlechteste Spike Lee-Film, den ich je gesehen habe. Das ist wirklich, also vom Spike Lee. Und es ist auch eine der schlechtesten Rollen von Denzel. He? Und das in Kombination ist eigentlich schon fast eine Frechheit. Und das finde ich schon speziell. Und er geht hier mit einem Thema, das im Moment ja in einem aufgeladenen, politisch aufgeladenen und schwierigen Amerika wichtig wäre, geht er ganz schlecht mit dem Thema um. Und das hat ihn nicht erwartet.
Nachdem dass ja der Trailer ist aufgepoppt und der Regisseur der Darren Aronofsky ist, oder, da denkt man immer so, mit was verbindet man den Darren Aronofsky? Sicher nicht mit der, ich sage es ein bisschen abgefreakten, abgefuckten Comedy-Drama, sondern eher mit ganz schwerem Zeug. Oder? Also der Darren Aronofsky hat so ganz schwere Requiem of a Dream, The Fountain. Also da Hallo zusammen, wir sind wieder zurück nach einer längeren Pause. Wir sind so ein bisschen in den Ferien rumgedümpelt und haben uns gedacht, jetzt müssen wir doch wieder mal ein Comeback feiern. Hier bei Schau mal.
Vielleicht hast du es schon vermisst.
Gell?
Sorry, wir hätten reinschnurren, aber ja, wir sind wirklich lang weg gewesen, das stimmt. Die haben auch schon gedacht, jetzt haben wir das Projekt eingestellt oder so.
Sollten wir dann mal wieder schauen, da eine Folge aufzunehmen, was wir ja jetzt so machen. Und ja, ich glaube, so sie ist recht vollpackt mit, sagen wir mal, heiß und los, um es schon vorwegzunehmen, ein kleiner Teaser. Und ja, ich glaube, wir steigen da direkt ein. Wir haben da noch ein, zwei Memorials von Schauspielern, oder?
Ja, und, wir steigen vielleicht ein bisschen mit Bad News ein oder halt vielleicht auch ja. Lauf der Zeit oder wie du im Vorgespräch auch genannt hast, ist es langsam so weit, dass eine gewisse grosse Generation von SchauspielerInnen einfach ein bisschen, ja, verstirbt oder einfach auch abtritt? Rein aus biologischen Gründen, weil einfach die SchauspielerInnen in ein entsprechendes Alter kommen. Das ist ein bisschen das. Und was ja einfach auch der Lauf der Zeit ist, blöd gesagt.
Ja.
Aber Item, von wem reden wir überhaupt, ist jetzt natürlich wichtig.
Genau, wir reden natürlich von zwei Legenden, die gerade erst verstorben sind, leider, aber sie haben ja ein relativ gutes Alter. Der Robert Redford hat stolze 89 draufgebracht und ist jetzt halt, eigentlich wie du sagst, eines natürlichen Todes gestorben. Und wir kennen ihn ja so ein bisschen, ich sage jetzt mal, mehrheitlich aus den 80er Jahren, 90er Jahren, ist er auch noch so recht aktiv gewesen. Und das sagt natürlich vielen Leuten etwas, oder in dieser Zeit, wo er recht stark und charismatisch in vielen Filmen hat mitgewirkt. Und ja, das sind so ein bisschen Klassiker, oder? Die, aus den 70er ist noch die Unbestechlichen, nennen der Unbeugsame.
Klassiker,
und so.
Ja, ja.
Klassiker, eigentlich so alte, ja, ältere Movie-Classics, ja. Oder Redford sicher sehr stark und auch, ja, mit seinem Charisma, wenn er so ein eigenes Charisma kann man ja sagen, glaube schon gut verkörpert hat, sagen wir.
Und er hat sich auch immer in sehr vielen Genres ausprobiert, in der ganz, ganz jüngeren Vergangenheit, sogar am Schluss von seiner Karriere, bevor er dann verstorben ist, sogar noch im Comic-Genre. Wer hätte es gedacht? Das ist ja enorm, oder? Drei Tage des Condor im 75, ein Klassiker, den ich finde, muss man gesehen haben. Dann The Great Waldo Pepper, Die Brücke von Arnhem, Bridge Too Far. Mhm. Also da gibt es diverse Klassiker schon weit zurück. Aber er hat dann auch in dieser Zwischenzeit immer mal wieder sich gute Rollen rausgepickt und ist doch dort sehr, ja, sehr flexibel geblieben. Und das finde ich, das hat ihn immer als einen der grossen aus dieser, ich sage mal, aus dieser ex-grossen Hollywood-Ära, so aus 80er, 90er, 2000er, wo er wirklich in ein Alter ist gekommen, bis man er langsam abtritt. Das ist er, der das Kino, das Hollywood-Kino, glaube ich, wirklich mitgeprägt hat, mit riesigen Rollen. Und er ist wirklich jemand, wo man kann mit Stolz sagen kann, dass das ist jemand, der echt die Filmlandschaft mit sehr vielen tollen Filmen bereichert hat, die auch noch werden nachhauen. Also sein Andenken ist gesetzt, definitiv. Mhm. Also da gibt es keine Diskussion.
Er hat auch nie abgehoben gewirkt. Ich glaube, er hat auch immer sehr erdig gewirkt. Du bist auch bodenständig geblieben, ja, trotz der vielen Movies, die er hat gemacht hat, und die Classics, die du hast angesprochen. Und das hat ihn, glaube ich, auch die Authentizität hat ihn noch ein bisschen ausgezeichnet. Also, eben, ja, er hat da nie irgendwo grosse Avancen gehabt. Also von dem her. Robert Redford in Ehren. Genau.
Ja, was ich noch ergänzen wollte, unglaublich viele Preise abgerundet. BAFTA Awards, Golden Globes, Oscar. Ja, und er eben nicht, leider nicht nur der Robert Redford von der grossen Bühne abtreten, sondern wer noch?
Diane Keaton ist auch verstorben mit 79 gerade erst am 11. Oktober. Auch sehr prägende weibliche Figur, also Produzentin und auch Schauspielerin, auch beides in einem eigentlich. Sie hat auch das Herz ein bisschen in Musik gehabt, wo sie, glaube am Schluss auch noch so ein bisschen können mitwirken. Also der, sie ist recht, ich sage jetzt, multitalentmässig unterwegs gewesen. Er hat auch in ganz jungen Jahren angefangen Schauspielern. Er hat natürlich auch ganz viele ikonische Rollen gehabt, neben auch anderen grossen Schauspielern. Also das ist natürlich der da etwas, was sie ein bisschen hat ausgezeichnet, dass sie immer so eine, ich sage es jetzt mal auch, als guter Sidekick recht gut hat funktioniert in einem natürlichen Schauspiel. Also sie ist auch so eine kleine, glaube ich, Sympathieträgerin gewesen in Hollywood, kann man glaube ich auch so sagen. Oder wie siehst du das?
Absolut. Und sie hat sich auch immer wieder in anderen Rollen versucht zurechtfinden. Sie hat sich auch immer wieder Rollen in verschiedenen Genres, sage ich jetzt mal, ausgewählt. Und das hat sie ausgemacht. Ich meine, sie war bei der Pate dabei gewesen, sie war bei der Stadtneurotiker dabei gewesen, sie ist wirklich auch in den 80er Jahren immer wieder gross auftrumpft mit Reds oder Flucht zu dritt und ja, und hat sich dann auch in die 90er, 2000er Ära auch reingerettet, kann man jetzt nicht sagen, aber sie hat wirklich auch immer wieder mal auf sich aufmerksam gemacht, bis in die Neuzeit. Also sie hat wirklich Filme gedreht bis ins 24. Das ist wirklich erstaunlich. Also sie hat wirklich ihre Karriere bis zum Schluss belebt. Hat Sprechrollen gehabt, hat kleinere Rollen gehabt, hat auch wieder mal Sachen gemacht, die jetzt vielleicht eher ein bisschen unter dem Radar laufen in der Neuzeit. Und das ist eigentlich etwas, was sie, glaube ich, auch bewusst gemacht hat. Also das können wir ja jetzt auch so sagen. Ich glaube, das ist wirklich auch klar gewesen. Sie hat sich am Schluss einfach auch gesagt, ich suche mir jetzt einfach noch Rollen aus oder Angebote aus, die ich will oder wo ich Lust drauf habe. Die sind ganz verschiedene Sachen angesiedelt. Und das finde ich eigentlich spannend. Oder? Und das hat sie wirklich durchgezogen bis letztes Jahr und ist jetzt leider auch verstorben, ja.
Ja, das finde ich eben noch faszinierend, oder, wo du hast gesagt, der Pate, oder mir glaubt es nicht, das war ja 1972 gewesen. Also das hat so früh die Schauspielkarriere eben, hat so eine breite, lange Ära gehabt, oder, von ihr. Und das ist ja heute auch ein bisschen seltener, dass sich jemand so über Jahrzehnte in Hollywood im Gespräch oder respektive in renommierteren Rollen behalten kann. Und das finde ich eben faszinierend bei diesen Altstars, oder, wo man eigentlich bis in die Neuzeit rein Filme gedreht haben und irgendwo immer noch eine Rolle haben bekommen. Also das ist sicher näher.
Es gibt übrigens noch eine Querverbindung zu einer verstorbenen Legende, nämlich zum David Lynch, wo wir auch schon darüber geredet haben. Er ist ja auch vor relativ kurzer Zeit von uns gegangen. Sie hat nämlich für Twin Peaks Regie geführt. Und zwar in der Episode 2 von der ersten Staffel. Ich weiß nicht, ob du das hast gewusst. 1991 war das. Episodenregisseurin war, ich habe das auch durch die Recherche nochmal herausgefunden, ich habe das auch nicht präsent gehabt. Natürlich Twin Peaks noch präsent gehabt, aber sie als Regisseurin dort, das ist mir nicht mehr präsent gewesen. Also da gibt es auch eine Querverbindung zum grossartigen, zu dieser grossartigen Legende. Und wie du eben sagst, zusammenfassend kann man sagen, all die Legenden, 70er, 80er, 90er, frühe 2000er, wo jetzt alle so über 80 werden, sind jetzt langsam halt auch von unserer Bühne am Abtreten und nicht nur von der Schauspielbühne.
Genau. Ja, yes. Das ist ja so. Jetzt hast du mir im Vorgespräch irgendwie auf etwas aufgelöpft, was ich echt auch spannend finde, weil wir wechseln ja jetzt so in eine Genre, die wir hier noch nicht so beleuchtet haben, wo wir doch gleich sicher hier und da, natürlich auch in meinem Interesse, wieder werden zurückgetreten. Du hast nämlich einen Rewatch gemacht.
Ja, ich mache immer wieder mal Rewatches. Ich schaue gerne. Es ist natürlich auch bedingt, du kennst das vielleicht, durch dass man Kind hat, wo jetzt langsam ins Alter kommen, wo Sachen schauen können, die sie vorher vielleicht noch nicht haben dürfen oder nicht können schauen, je nach Alterskategorie. Und dann schaust du halt Sachen, die nicht top aktuell sind, aus verschiedenen Genres. Und ich habe mich wieder mal einem von meinen neuen Lieblingsanimes gewidmet und dann mit meinem Sohn geschaut, nämlich Your Name, das heisst 2016 rausgekommen, den könnt ihr kaufen, streamen, überall verfügbar. Ist wirklich, nochmal, ich habe es hier, schau mal, schon mehrere Mal gesagt, das ist absolut von der Neuzeit ein Meisterwerk im Anime-Genre. Er ist wunderschön gezeichnet, wunderschön animiert. Er hat eine unglaublich clevere und durchdachte Story. Er hat eine stolze Lauflänge, aber er ist wirklich, es ist ein Coming-of-Age-Drama, das ich wirklich jedem nur ans Herz legen kann, das zu schauen. Auch wenn man jetzt sagt, Anime sagt man gar nichts, muss man wirklich, finde ich, aus der Neuzeit ist das ein Anime, das man muss gesehen haben. Er ist wirklich auch für Jugendliche tauglich. Also ich sage so, ab 8, 9 wird die Story doch ein bisschen komplexer. Kann man den Film ohne Probleme mit den Kindern schauen. Aber auch Erwachsene, es ist wirklich sehr gut geschrieben, die Charaktere sind interessant und ich will gar nicht zu viel verraten, schaut ihn, es ist ein Körpertauschfilm, ja. Es ist ein Drama, es ist irgendwo auch noch ein bisschen Gesellschaftskritik, es ist wirklich so ein bisschen alles drin, wo auch heute, ich glaube, auch sehr viele jüngere Leute, das glaube ich zumindest, das nehme ich mir jetzt raus, das zu behaupten, mit dem, was da passiert, auch ein bisschen relaten können. Sehnsucht nach gewissen Sachen, nach Halt, nach der Liebe und so weiter. Also das ist hier in einem Anime verpackt und das habe ich so nicht erwartet. Und der Film hat in der Mitte von der Lauflänge einen Twist, wo man plötzlich merkt, um was es eigentlich geht. Und den verrate ich logischerweise nicht. Und will einfach kurz sagen, bitte schaut den, streamt den, kauft den. Er ist verfügbar. Bitte unterstützt das und schaut den. Schaut noch mit euren Kindern. Wie gesagt, er ist wirklich gut. Es gibt ihn synchronisiert auf Deutsch ohne Probleme. Also müsst ihr da nicht auf Japanisch schauen mit Untertiteln oder so. Die das vielleicht nicht unbedingt wollen. Also gar kein Thema. Es gibt ihn auch Englisch synchronisiert. Also ja, unbedingt eine Empfehlung. Und das bringt mich auch drauf, Tommy. Wir haben das auch gesagt im Vorgespräch, irgendwann, und wir sind zwar immer ganz schlecht, wenn es um Ankündigungen geht, aber das werden wir nochmal ein bisschen beleuchten, das Thema Anime. Das müssen wir, glaube ich, schon.
Absolut, da bin ich voll bei dir, weil das, was du hier ansprichst, oder in Your Name, ist ja von Makoto Shinkai, und das ist ja sehr ein renommierter Produzent, respektive Autor, Regisseur, der dort ganz die lieblichen Animes, es gibt auch neuere Werke noch von ihm, Suzume ist auch so eins.
Ja.
Also der ist recht gekonnt und der hat genau das drauf mit so Parallelwelten, was auch das ganze Japanische widerspiegelt, dass es so Verbundenheiten in alternative Welten gibt und das auf eine sehr schöne und liebliche Art erzählt. Und das macht ihn, glaube ich, so aus, als Regisseur und Autor, weil das ist eben auch beides in einem und er verkörpert das unglaublich gut. Also für alle Anime-Fans, er ist sicher einer, da kommt man, wenn man liebliche Sachen gerne hat. Garden of Words ist auch so ein Anime. Das ist wirklich wunderschönes Zeug, das er kreiert hat. Also Shoutout an ihn. Er ist dort wirklich einer, wo das kann, Makoto Shinkai, für alle, die was.
Genau, und einfach als kleiner Hint, es gibt hier ein Detail, was um ein Haarband geht, wo genau das verkörpert, nämlich die japanischen Traditionen, die da eingeflossen sind, mit so einem kleinen Detail, und das muss man wirklich mal gesehen haben, das ist so gut geschrieben, wirklich so gut geschrieben. Mhm. Und darum wirklich keine Angst vor dem Genre, auch vor einer Liebesgeschichte. Die das vielleicht jetzt sehr abschrecken würde, zieht mich das unbedingt rein. So, jetzt habe ich geschlossen.
Gut, aber haben wir ja Tommy, perfekte Überleitung.
Ja, sag mir sie, sag mir sie.
Wir gehen nämlich von Japan doch zu Korea.
Richtig, richtig.
Und jetzt kommt's. Von was reden wir? Er ist schon länger draussen. Aber wir kommen nicht drum um, da wir ja Kids haben und ich habe dann noch ein Mädchen im Anschlag. Was wirklich feiert, und das habe ich selten bei ihr gesehen, dass sie so eine
Animationsfilm... Es ist auch bei meinem Sohn so. Die sind ja im ähnlichen Alter, müssen wir vielleicht hier noch sagen. Ja,
genau. Und jetzt müssen wir revealen, aber es ist nicht schwer zu erkennen, glaube ich. K-Pop Demon Hunters hat ja bei Netflix eingeschlagen, man kann es nicht anders sagen, wie eine Bombe. Das ist ein Animationsfilm von diesen drei K-Pop-Girls, oder? Wo schon länger draus ist. Und der hat sagen und schreiben über 300 Millionen Views, oder? Also es ist stetig noch am Steigen. Und das ist eigentlich unglaublich, oder? Was der, das ist eigentlich ein kleines Phänomen. Ich weiß auch gar nicht, ob Netflix mit dem hat können rechnen, oder? Also der ist seit im September, ich sehe da, 10. September ist der rausgekommen. Seitdem ist es nonstop. Eben, du Wahnsinn. Hast auch gesagt, oder? Die Songs gehen auf und ab. Golden heisst ja einer und weiss nicht was. Und
Soda Pop, der Junior singt immer Soda Pop, permanent in der Reihe, fast durch, es ist wirklich krass. Und es ist so lustig, wir sind in die Ferien, wo wir ins Flugzeug gestiegen sind, in den Sommerferien, vor mir im Flugzeug eine Mutter am Anstehen mit ihrer Tochter und die haben beide AirPods im Ohr gehabt und haben zusammen die Lieder von diesem Film gesungen, während sie angestanden sind ins Flugzeug. Das ist meine... damals erste Begegnung mit diesem Film gewesen. Und der ist ein unglaubliches Phänomen geworden. Und ja, nach dem müssen wir im Sohn schauen. Du hast ihn wahrscheinlich auch geschaut, nehme ich an.
Ja, absolut.
Eben bei Netflix verfügbar. Ich glaube, er hat gar keinen Kino-Release gehabt. Oder hat er einen kurzen Kino-Release gehabt? Weißt du das?
Er muss hier nicht.
Rein Streaming gewesen. Das habe ich jetzt nicht mehr verfolgt. Die haben ihn wirklich auch gestreamt. Und ich habe einfach müssen sagen, so richtig nachvollziehen kann ich den Hype nicht. Aber also ich sehe es halt nicht mit den Kinderaugen. Vielleicht ist das das Problem.
Ich muss da Lanzen brechen, weil ich sehe schon die Punkte, die er hat. Weil, also ich bin natürlich eher auch ein bisschen Animationsfan, wobei jetzt klar bei Disney und anderen hat es ein bisschen gelitten, weil die Storys nicht mehr so unique sind und auch Gags würde es nicht mehr so ziehen. Aber ich muss jetzt sagen, bei den Demon Hunters habe ich manchmal, weil ich sage jetzt, wenn sie da ihre Fressen machen, Popcorn in sich reinmampfen, wo so der Humor, eben so der Asian-like Humor, hat mich schon ein bisschen abgeholt. Auch animationstechnisch ist er einfach auch schön gemacht und so, ich sehe das Gesamtpäckchen, oder? Er ist schön lieblich gemacht, er hat eben die Musik, die bounced, die du siehst, und dann hat er das Komödiantische, und auch so das Verbindende von Musik, Story, aber dann auch wieder ein bisschen eben die Dämonen, die sie da bekämpfen, aber alles auf einem kindergerechten Level eingedampft, und er hat so einen gewissen Charme, und ich spüre das durch mein Mädchen jetzt auch extrem stark, wie sie sagt, hey, die Szene, schon nur die eine, die da das, also der ein Tiger in dem Sinn, ein Dämonen-Tiger, so ein Tröpfchen umhaut und das immer wieder so ein bisschen aufrichten. Ich habe das so selbst als erwachsener Mann so köstlich gefunden, weil es so einen anderen Vibe hat. Und der Humor spricht sogar mich auch wieder ein bisschen an, wenn ich so denke,
Wie hat denn die Einflechtung von Musik, wie hat dir das gedacht? Also weißt, K-Pop ist ja, müssen wir vielleicht noch erklären, ist ja ein südkoreanisches Musikphänomen, das aber auf der ganzen Welt Anhänger inne hat. Wirklich ein riesen popkulturelles Ding. Ich glaube, die bekannteste K-Pop-Band der Welt ist BTS. Ich hoffe, ich erzähle jetzt keinen Scheiß, aber ich glaube es. Ist auch schon im amerikanischen Fernsehen auftreten, hat sehr viele Fans auf der ganzen Welt, ist so eine Boyband. K-Pop ist wirklich ein riesen Ding. Und die Verbindung jetzt mit so einem Animationsfilm, auch weibliche Darstellerinnen, was ja grundsätzlich super ist. Und das hat irgendwie eingeschlagen und einen Nerv getroffen. Auch die Songs, die werden gestreamt. Hast du die Streaming-Abrufzahlen gesehen? Das ist Wahnsinn! Das sind
Millionen, das ist wirklich Wahnsinn.
Das ist völlig Wahnsinn! Das ist unglaublich. Ja. Also wirklich, aber auch auf der Audio-Ebene, also in der Musik, kulturellen Impact, also einen popkulturellen Impact, das hätte ich nie gedacht. Nie gedacht.
Und ich wollte dort noch auf einschwingen, oder? Man muss ja sagen, selbst wenn man jetzt K-Pop nicht related, also wenn man nicht Fan ist von dieser Art von Pop-Music oder so, es ist aber an sich, wenn man es objektiv neutral anschaut, finde ich, ist es einfach gut produziert. Einfach als solches, weißt du, sie haben es gut gemacht, sie haben gute Sänger, sie haben es gut implementiert in den Animationsfilm. Also sie haben sich
schon dabei gedacht. Es ist nicht mein Genre. an Musik.
Ja.
Aber
ja.
Die Musik, neutral betrachtet, ist gut produziert.
Genau.
Die Songs habe ich, oder der Junior lässt ja die Songs permanent, darum bekomme ich das natürlich mit, habe auch selber drin gelöst. Also es ist gut produziert, es ist professionell gemacht, also es passt zum Stil, auch zum ganzen Film. Ich kann das schon irgendwo nachvollziehen, dass es so einen Impact hat. Und wenn ich jetzt den Film als Film müsste beurteilen, als Animationsfilm, hat er bei mir natürlich nie die Gefühle ausgelöst, wie offenbar jetzt bei vielen Jugendlichen. Aber irgendwo durch, manchmal gibt es einfach Phänomene, die kommen und die hat man nicht erwartet. Und das ist auch so eins.
Und ich glaube, es tanzt jetzt eben, weil ja jetzt Disney, Pixar oder auch andere also Animationsfilmschaffende einen kleinen Hänger haben, sage ich jetzt mal.
Genau,
in der Produktion, in der Idee, in der was ist da neu, kommt der zum richtigen Zeitpunkt, oder? Weil der kommt aus einer, eben erstens mal mit dem östlichen, koreanischen Vibe daher, wo jetzt auch, weißt du, wie ich meine, anderes Storytelling hat, oder? Und eben das Progressive mit diesen drei Frauen, also Girls, die da kommen und so frech aufspielen und so. Also ich glaube schon, es ist auch der Zeitpunkt, wo der released ist, ist sehr schlau gewählt. Jetzt wird es natürlich, wie du sagst, ein Popkulturphänomen. Also man hat bereits schon, mein Sohn spielt Fortnite, also man hat die drei Girls in das Fortnite-Game schon reingenommen und auch den Soundtrack. Also es ist eben auch so, dass man es dann überall vermarktet, natürlich.
Ja,
oder?
Logisch,
und jetzt stellt sich natürlich die Frage wieder, Netflix wird den zweiten Teil sowieso produzieren, das steht so, glaube ich, halb fest, weil es eine riesen Bombe ist. Also die werden den Erfolg jetzt sicher noch wollen mitnehmen. Oder? Jetzt ist immer die Frage, wie weit können sie denn das treiben? Oder ab wann kippt es dann wieder und man denkt, ja, jetzt haben sie es wieder eigentlich, ja, einfach ausgelutscht oder ausgesückelt. Ja, aber bis jetzt, wie gesagt, ich kann es auf diesem Level schon nachvollziehen.
Gut.
Absolut.
Also, man bildet euch eine eigene Meinung. Schaut, K-Pop Demon Hunters auf Netflix könnt ihr nicht immer noch streamen, seid in guter Gesellschaft. rein von den Abrufzahlen her. Und wenn ihr die Musik hört, seid ihr auch sehr guter Gesellschaft auf den gängigen Streaming-Plattformen. Genau. Jetzt, dann gibt's ja auch so Filme, Tommy. Da weiss ich nicht, ob die Musik auch noch gerettet hat oder nicht.
Oh,
oder,
schwierig.
Oh, schwierig.
Jetzt wird es schon schwierig.
Oder vielleicht unter dem Aufhänger Erwartungen erfüllt oder nicht, ist etwas, was wir heute mitnehmen in dieser Folge von Schau mal. Wahrscheinlich nicht das letzte Mal, aber ja. Von was reden wir? Was ist unser nächster Film, den wir da schnell...
Aufhänger ist nämlich Highest to Lowest, nicht geringer produziert vom Regisseur Spike Lee, basierend auf einem Autorenroman von Akira Kurosawa, wo man halt mehr jetzt in diesen, sagen wir mal, fernöstlichen Sachen ein verheimatet, in gewissen Samurai-Genre auch sehr Renommee hat, klar, und geht ja weit zurück. Also die Vorlage ist
Akira
ja
zwischen Kurosawa, Himmel und Hölle.
Absolute Legende, oder? Und jetzt
tut also sich die sieben Samurai, wenn ich schnell auf die reingrätschen, ist ein Filmklassiker und gehört weltweit zu den renommiertesten Filmen überhaupt und ist eigentlich etwas, was man als Filmfan auch mal im Globe muss gesehen haben. Hat die jetzt gesehen?
Das ist ja so. Das ist ja so. Die Empfehlung, da kann er absolut beipflichten. Also er ist ja auch, also beides, eben der Akira Kurosawa ist ja auch eine Regie-Legende. Also das kann man, muss man auch so sagen. Genau. Und ja, jetzt hat er eben eine amerikanische Adaption gemacht, eben von dem Roman-Film, den er hatte, zwischen Himmel und Hölle. Der frachtet sich in 1963 zurück und hat sich der Spike Lee gedacht, also frachten wir das so ein bisschen mit der Black Community, also der POC, zusammen und hat da etwas Neues entwickelt, zusammen mit dem Denzel Washington, niemand Geringeres, also mal die Hauptrolle weckt ja Erwartungen an sich, plus eben auch der Spike Lee, wo man natürlich wahnsinnig mit legendären Sachen, also ich weiss noch, die Hip-Hop-Filme von früher, weißt du, The Right Thing und so, oder der andere Malcolm X, den er hat verfilmt und alles, also Spike Lee hat sich ja in der Black Community einen richtig grossen Namen gemacht, kann man so sagen, oder?
Das ist richtig, ja.
Also, drum
also, da schon der Spike Lee ist eigentlich also wirklich erstens mal ein Kritikerregisseur, Kritikerliebling. Er hat wirklich grossartige Filme in der Vergangenheit gemacht und hat sich auch immer wieder mal auch darüber ausgelassen, über die Qualität des Kinos und was dem Kino fehlt. Er hat sich auch rausgenommen, zu sagen, was das Kino mehr braucht und weniger braucht. Er war sehr politisch aktiv, ist jemand, wie du sagst, der sich wirklich auch, insbesondere auch für das afroamerikanische Kino eingesetzt hat und auch hat wollen, dass man mehr Storys, die das beleuchtet, auch ins Kino bringt. Er war wirklich auch, wie gesagt, auch ein sehr politischer Mensch gewesen. Und da sind natürlich immer Erwartungen hoch. Das kann man, muss man einfach so sagen. Sorry. Also da muss er sich einfach damit messen, oder? Er setzt ja seine Latte selber hoch. Das ist ja genau der Punkt, oder? Er ist nicht ein Newcomer, der aus der Trash-Ecke kommt und sich jetzt mal in einem Genre probiert oder in einem Kritikerfilm probiert, um sich jetzt ein bisschen auf ein neues Niveau zu löpfen. Sondern er ist jemand, der dort schon lange war. Und dann geht man natürlich auch an so einen Film, der grossspurig angekündigt wird, mit grossen Schauspielern und Schauspielerinnen, geht man mit dieser Erwartung einfach rein. Sorry, es ist einfach so.
Ja, und eben, wie gesagt, du sagst dann, oder jetzt das Cast, oder, wo man dann plötzlich auch sieht, wo er mit wirklich super Leuten aufwartet, eben der Denzel oder der Jeffrey Wright jetzt dort, bei Highest to Lowest. Um was geht es eigentlich? Oder der Denzel ist ja so ein Musiklabel-Boss, der irgendwie auf der Suche ist, nach alten Erfolgen, wieder etwas Neues zu entdecken. Er hat auch ein gutes Gehör für Sound, oder, und hat so das Gefühl, okay, wo ist hier mein nächster Hit, für das ich mein Label kann retten, oder? Und dann kommt ja da das dazwischen, dass eben von seinem Chauffeur, Bild von Jeffrey Wright nennen, irrtümlicherweise die Person gekidnappt wird, anstatt seinen. Und dann geht es ja so um eine Erpressung und dann kommt ja so das, sagen wir jetzt in Anführungsstrichen, ein moralisches Dilemma, weil jetzt er als David King, als der Musiklabelchef, so den Sohn wollen freikaufen, oder, mit dem Erpresserischen. Und es ist eigentlich schon krass, wie dort schon etwas anfängt, wo man nicht ganz abkaufen kann. Oder? Dort
habe ich schon bereit so... Dann habe ich schon gedacht, was ist das für ein Start in die Story? Und irgendwie ist das so unglaubwürdig für einen Film, der ja an sich versucht, glaubwürdig zu sein, auch am Anfang. Also, so habe ich das ein bisschen aufgefasst.
Genau. Oder mit dieser Entführungsprämisse, oder, wo eigentlich recht einen Leidensdruck soll erzeugen, wo auch sehr eine hohe Emotionalität an sich, oder, wenn jetzt einem sein Kind entführt wird, wie reagiert da ein Vater und so. Und der Vibe, wo sie am Anfang, wo es die Hauptprämisse ist, habe ich echt nicht wirklich gespürt gehabt. Also, dort hat
das er ist mich, so, ja.
Hat er mich irgendwie emotional nicht erreicht. Oder Denzel, wo ich immer denke, der kann wirklich Schauspieler, das hat er schon x-fach bewiesen, ist Oscar-Preisträger und alles gehabt, oder? Gleichwohl bleibt es so plakativ, würde man fast ein bisschen sagen. Oder, wo ganz, oder auch das Ganze, was du jetzt hast erwähnt, wegen der Black Community. Ja. Oder ist ja so in dem, auch ein bisschen mit Hip-Hop-Genre gemischt.
Nennen, ja, aber schlecht. Aber schlecht.
Genau.
Es ist so schlecht. Es ist unglaublich schlecht. Es gibt so viele gute Filme, die die Hip-Hop-Culture und alles rundherum beleuchten, ob als dokumentarisch, Mockumentary oder als Spielfilm, spielt keine Rolle. Es gibt unzählige Beispiele von den frühen 90ern bis in die Neuzeit, die wirklich auch gut sind. Und hier, das ist einfach, also selbst Straight Outta Compton, wo ja da die NWA-Geschichte beleuchtet hat vor ein paar Jahren, ist der Hip-Hop-Kulturmässig viel der bessere Film wie das. Also das ist wirklich, ich weiss nicht, was er da hat wollen. Also, auch die Musik ist völlig unpassend, sie wirklich deplatziert, sie ist nicht gut eingebunden, sie ist wirklich auch regietechnisch schlecht, sorry. Und das bei einem Spike Lee, also, wo es ja besser kann. Er kann es ja besser. Es ist ja nicht, wie, er ist nicht irgendein Anfänger.
Nein, oder? es ist ja so, dass er ja die Vorlagen, die jetzt du da hast genannt, von diesen legendären Filmen, wo es jetzt zum Beispiel um Hip-Hop-Music, ja. Black Community geht, eben Do the Right genau. Thing, haben wir erwähnt, Jungle Fever, ja. Das sind Jungle so Sachen, Fever, das ist super mega krass umgesetzt. Also für alle Leute da draussen, die das Zeug noch nicht haben gesehen, die alten Spike Lee-Filme relate unglaublich gut zu dem Thema Musik, Community, verschiedene ja. Arten von Migrationsströmen und. Also das ist wirklich gut gemacht, aber hier hat der Altmann, ich sage es jetzt ein bisschen ganz böse, hier hat der Altmann wieder Anschluss ja. in die Neuzeit verpasst. Und er hat irgendwie die Attitude, die wirkt so künstlich und auch die, wie der Denzel dort als Musikboss agiert, oder? Es kommt ja dann später dazu mit dem Treffen, wo er eben das Ganze mit der Musik sucht und so, trifft er ja dann auf SP Rocky, oder? Wo dann dort eigentlich wie die junge Vorlage vom Hip-Hop verkörpert
genau.
und er dann mit ihm so interagiert. Und man muss jetzt dazu sagen, es gibt eine Passage, die nehme ich hier ein bisschen als Mini-Teaser vorweg, probiert der Denzel mit Hip-Hop-Attitude dort mit ihm zu interagieren. Oder? Mhm. Also, und Denzel ist viel. Denzel ist mega viel, er ist ein sehr guter Schauspieler, er ist sicher auch sonst ein paar Sachen fein, aber er ist kein Musiker, er ist kein Hip-Hopper. Das ist er nicht. Und das, ja, was der Film, das muss, Film einem so verkaufen, das ist
und schräg. Das muss er als Regisseur und Drehbuchautor einfach merken und sehen, dass er ihn anders schreibt. Oder dann castet er halt jemand anders. Ich meine, er hat den Denzel als Malcolm X 1992 gecastet, was wirklich gepasst hat. Also, das kann er ja. Er kann grosse, auch politisch aufgeladene Rollen aus der afroamerikanischen Geschichte spielen. Und er macht es glaubwürdig und wirklich nachhaltig, dass man heute noch über die Rolle diskutiert. Und das kann er, der Denzel. Und das wissen wir auch unter der Regie vom Spike Lee, unter anderem jetzt hier. Und ich meine, selbst der ziemlich gemischt aufgenommene Black Clansman von 2018 vom Spike Lee ist der bessere Film wie das hier. Also sorry, das absolut, ist wirklich der absolut. Bessere Film. Und der ist ja auch schon sehr gemischt aufgenommen worden, weil er doch seine Lows hat. Aber das hier ist wirklich, excuse, wenn ich so muss sagen, für mich ein kompletter Reinfall gewesen. Also, das ist wirklich eine von der grossen Enttäuschungen von diesem Jahr. Muss man
Problem
wirklich
sagen, ist
darum, ich will es nicht vorwegnehmen, aber ja.
Da gehe ich voll mit der Einigung, oder? Weil dort muss man auch sagen dazu, oder? Das ist das Struggling, oder? Wo eben die Black Community, dass sie wirklich raufkommen und sich das müssen erarbeiten. Eben all die Songs, die Plattenlabel vom Nobody zu jemandem, oder? Das widerspiegelt es nicht. Es ist so eine Glamour, fast ein bisschen popartige Welt, wo er sich drinnen bewegt. Und man spürt dort nicht eben die Faszination zu der Musik. Es lebt nicht, oder? Es ist, da haben andere Filme, andere, die sich mit Musik befassen, wo die Musik ja das Zentrum ist. Und das ist ja hier bei Highest to Lowest eigentlich auch, wird das ins Zentrum gerückt, oder? Das Kulturgut von der Black Community, von ihrem Sound. Und wie sie richtig. Zu dieser Musik stehen und wie das ihr Kulturgut ist in Amerika. Da haut er echt daneben, weil man es nicht spürt, man spürt wie du sagst,
der Film ist so plakativ und oberflächlich und keiner von den Charakteren, der da auftritt, ist im Ansatz glaubwürdig. Sag mir einen, wo du denkst, der könnte es jetzt so gegeben haben. In diesem Umfeld, in dem Zusammenhang, dort, wo er drinnen ist. Sag mir einen. Also mir ist jetzt keiner geblieben.
Das Problem ist ja auch der Jeffrey Wright, der eben sein Chauffeur spielt, wo eben der Sohn kidnappt, ist irrtümlich. Der Jeffrey Wright ist ein guter Schauspieler. Der hat absolut, auch schon Charakterrollen gehabt, wo er wirklich gut acten.
Ja, absolut,
genau. Und hier haben wir einfach unpassende Rollen. Und du merkst eben, dass die Interaktion zwischen die Chemie stimmt nicht. Es ist wie ein Paycheck-Job. Und das ist man sich eigentlich von Apple, weil es ist ja auf Apple released worden, auf Apple
richtig,
Plus.
Richtig, ja.
Eigentlich auch so nicht gewöhnt, wo man sagt, hey, Schauspieler und Chemie und eben auch der Regisseur haben hier versagt. Also, ich bin da, wenn wir es jetzt gerade von 5 nehmen wollen, bin ich noch auf irgendwie, musst nicht gesehen haben, irgendwie zwei Turntable-Platten. Also das ist wirklich...
Ich bin auf 1,5. Ich bin noch ein bisschen böse, also, okay, muss ich sagen.
Wow, krass. Ja,
ich sage also, nur 1,5. Also, und ich finde es erstens, der schlechteste Spike Lee-Film, den ich je gesehen habe. Das ist wirklich, also vom Spike Lee. Mm. Und es ist auch eine der schlechtesten Rollen von Denzel. He? Und das in Kombination ist eigentlich schon eine fast eine Frechheit. Und das finde ich schon speziell. Und er geht hier mit einem Thema, das im Moment ja in einem aufgeladenen, politisch aufgeladenen und schwierigen Amerika wichtig wäre, geht er ganz schlecht mit dem Thema um. Und das hat ihn nicht erwartet. Wirklich, das hat mich ein bisschen enttäuscht. Ja, wirklich einen richtigen Fingerzeig, ja wieder mal etwas richtig mit Schmackes, mit Statement erwartet. Und das ist hier einfach bei weitem nicht erfüllt worden. Und was mich, das muss ich jetzt gleich noch sagen, was mich wirklich nervt, ist, dass der Spike Lee nie ein Blatt vor den Mund genommen hat und auch andere grosse Regisseure und Drehbuchautoren kritisiert, wie unter anderem der Quentin Tarantino wegen seinem Umgang mit zum Beispiel mit dem Thema Sklaverei in Amerika im Zusammenhang mit Django Unchained unter anderem, hat er sehr laut seine eigene Zunft angegriffen. Und wenn du das machst, dann bist du ja schon mal, dann hast du ja deinen Anspruch selber immer so, die Latte so hoch gelegt, dass du es immer besser machen willst. Und dass du jetzt nach Jahren mit einem neuen Film kommst und die Latte so dermassen runterfällt, ist schon, ehrlich gesagt, für ihn fast ein bisschen peinlich. Das muss ich wirklich sagen.
Das stimmt.
Eben, weil er auch jemand ist, der sich auch exponiert hat mit der Meinung, der auch andere Leute kritisiert hat, SchauspielerInnen kritisiert hat, RegisseurInnen kritisiert hat und, ist die Latte geht hier von ganz weit oben runter. Muss man jetzt einfach mal sagen. Und darum bin ich nur bei 1,5 Turntables, ja.
Also ich bin dort bei diesen zwei, weil, also ja, das ist immer noch sehr tief, also lowest kann man hier sagen bei uns beiden, oder? Ihr merkt es. Er ist fast wie für mich, wie du es gerade vorher hast gesagt, eine gefallene Legende, oder? Weil, aber wenn man seine früheren Werke anschaut, dann kann er die Kritik früher aus diesem Genre kann er schon bringen, weil er hat gute Werte gehabt, die eben eine Vorlage haben geliefert, die einen Mehrwert haben bedeutet in der Gesellschaftskritik. Wie du hast gesagt, er hat das aufgerollt, er hat auch die Hispanic-Latino-Kultur oder eben gegeneinander, miteinander, was in Amerika das multikulturale Zusammenleben hat er gut auf Zelluloid und auf Bildschirmen gebannt. Oder? Da hat man auch nach dem Film gedacht, okay, da ist Popkultur vereint mit Gesellschaftskritik. Und er hat auch ganz viele Leute gehabt in seinen Filmen, wo dann ganz grosse rauskommen. Oder? Wo er eigentlich legendäre Szenen, Rollen, ikonische Darstellungen. Also ich habe da nur, also ein Beispiel muss ich noch sagen, das hat man eben dort, der Radio, oder das ist so ein Typ gewesen, der im Ghetto mit seinem Ghetto-Blaster ist rumgelaufen, ein Schwarzer, und das hat immer so für Stunk gesorgt, oder, dass der seine Musik lassen läuft, wo er dort auch immer zum Beispiel Public Enemy und so, das ist legendär, oder, das ist ikonisch legendär und hat er so glaubhaft gemacht, oder der Samuel L. Jackson, ganz jung, als Radiomoderator, und da gibt es x Beispiele, die super toll sind, heute noch popkulturelle Referenzen sind der Community und jetzt bringt er, wie du sagst, eigentlich einen kleinen Schund raus.
Eigentlich schon ein bisschen. Das ist schon... Ich weiss, wir reden da recht heavy, aber wie gesagt, er setzt seine eigene Latte an Qualität sehr hoch an und dann muss er auch damit leben, wenn man sagt, hey, das ist jetzt definitiv eine Enttäuschung, oder? Also da, dass ich wirklich so viele Sachen einfach nicht gut rauskommen am Ende des Tages. Ja. Und wenn ihr wirklich mal einen guten Film, einen Klassiker wollt schauen, zum Thema Hip-Hop-Culture, schaut einfach Boys in the Hood und seid ihr bedient.
Ja, voilà. Ja, genau. Ich glaube, wir bleiben, glaube ich, ein bisschen dort jetzt mit der Erwartungen, um hier eine Überleitung zu machen.
Ja, wunderschöne Überleitung.
Perfekt.
Wunderbar.
Ich meine, der Moski sagt doch immer, hey, Trailer, das musst du einfach manchmal klemmen. Und ich muss sagen...
Ja, das stimmt. Ja.
Das hat er manchmal... Und ich denke, wenn ich mich jetzt zurück mal erinnere, wo ich den Trailer habe gesehen, der bei mir instantly, sofort ein Begehren angeschoben. Und wir reden hier vom Todd Stealing. Der Filmtrail hat mir gerade sofort Vibes gegeben. Oder, Dani, bei diesem Trailer so das Komödiantische, ein bisschen das Freakige, ein bisschen das 90-Feeling. Da habe ich weiß nicht, wie es dir gegangen ist, sofort an Guy Ritchie gedacht. Sofort. Ich habe gedacht,
sehr, hey, das ist also, so eine. Wir haben über das geredet, wir haben den Trailer auch analysiert und wir haben ganz klar gesagt, es gibt extrem Guy Ritchie-Vibes, wir freuen uns auf den, wir wollen den sehen. Und da wird ihm ein bisschen Katz im Sack verkauft, um es ein bisschen vorwegzunehmen, oder nicht?
Das ist es so. Vor allem habe ich lernen, nachdem dass ja der Trailer ist aufgepoppt und der Regisseur der Darren Aronofsky ist, oder? Da denkt man immer so, mit was verbindet man den Darren Aronofsky? Sicher nicht mit der, ich sage es ein bisschen abgefreakten, abgefuckten Comedy-Drama, sondern eher mit ganz schwerem Zeug, oder? Also der Darren Aronofsky hat so ganz schwere Requiem of a Dream, The Fountain. Also da ist Humor und lustig ist dann schon mal irgendwo im zweiten UG zu finden. Also, genau. Und das hat mich dann...
Wir haben ja nach dem Trailer auch gesagt, kann der Aronofsky wirklich so ein Genre bedienen? Wir waren ja schon ein bisschen kritisch, oder?
Voilà.
Ja.
Und nichtsdestotrotz ist ja da... Eben, ich habe dem auch Hoffnung gegeben. Und ich sage es immer noch, der Austin Butler hat bei mir einen schweren Stand, weil er immer den so Beauty-Boy-Touch hat und so ein bisschen oberflächliche Rolle in meiner Ansicht nach. Also dort hänge ich noch ein bisschen dran auf, weil er halt mir nicht so mein Cup of Tea ist. Einerseits von seinem Auftreten oder halt auch von seinen Rollen. Aber was mich rausgeholt hat, ist natürlich dann auch der Matt Smith, der da so als Punker schon im Trailer erkennbar ist, sehr atypisch eigentlich für ihn, oder? Der Matt Smith kennen wir ja aus ganz anderen Rollen. Ergänzt wird jetzt Cast dann noch von Zoe Kravitz, die ja durchaus so sehr passable Rollen eben auch hat gespielt. Also man hat so das Gefühl gehabt, da kann ja so viel zusammenkommen und eben trotz meiner Kritik am Butler habe ich gefunden, mal, dass ich Leute dumme, oder? Nebendran, oder?
Ja.
Wie hast du das wahrgenommen vom Cast jetzt, wenn es so...
Ja, also Zoe Kravitz, Austin Butler, aber auch der Smith, eigentlich alles absolut talentierte Leute. Die haben in anderen Produktionen bewiesen, was sie können. Zoe Kravitz aktuell im letzten The Batman, neben der Robert Pattinson, habe ich übrigens gemeint. Jetzt ist es mir gerade wieder durchgestreift. So, zurück zum Thema. Und Zoe Kravitz hat zum Beispiel an seiner Seite ganz klar gezeigt, dass sie in so einem grossen Hollywood-Blockbuster auch wirklich schon sehr überzeugend kann spielen und auch in anderen Produktionen sehr überzeugend ist und von dem her eigentlich Talent hat. Das Gleiche gilt für Matt Smith. Es gilt auch natürlich hier, wie auch beim Austin Butler. Ich bin auch ein bisschen, er ist manchmal ein bisschen der Sunny Boy-Typ, aber halt nicht, er hat eben nicht das Charisma von einem Matthew McConaughey, der ja auch der Sunny Boy kann sein, der in seiner Karriere natürlich auch viel Charakterdarstellung gespielt hat, Dallas Buyers Club etc. etc. Müssen wir nicht darüber diskutieren, aber er hat ja auch das Sunny Boy-Feeling, aber so mit viel mehr Charisma. Und der Austin Butler hat das Charisma noch nicht und darum ist er nicht nahbar. Und darum habe ich gedacht, ja mal so in einer lockeren, so in einer Gangsterkomödie, wenn er dort sich ein bisschen aus sich raus könnte kommen, würde ich vielleicht meine Meinung ändern. Und nach dem Film, wenn wir jetzt noch ein bisschen bei den schauspielerischen Leistungen bleiben und den Charakteren, muss ich sagen, so richtig etwas Neues hätte mir dann gleich nicht gezeigt.
Hey, und vor allem, eben, er hat dort mit Guy Ritchie schon ein bisschen zusammengeklaut, das sage ich jetzt vorsichtig, weil man sieht ja dort dann noch so die, sagen wir mal, die jüdischen Gangster, eben der abgehalfterte Punk, eben er ist so ein ausbrannter Ex-Baseballspieler.
Genau.
Ja.
Wir haben noch gar nicht richtig gesagt, um was es geht. Willst du kurz zusammenfassen, was die Main Story ist von Cold Stealing? Das müssen wir vielleicht noch schnell heute sagen.
Bevor im Prinzip ist er ja eben so ein möchte gern Ex-Baseballspieler, der traumatisiert ist durch einen Unfall. Das revealed man dann langsam im Film, wird das so sichtbar gemacht, weil er dort so zerrissen ist. Eben eine schwierige Beziehung führt eigentlich so eine On-Off-Geschichte mit ihrer Frau, also ihr Partnerin, der Yvonne, Zoe Kravitz spielt die. Am Anfang noch so ein bisschen nachvollziehbar und am Anfang ist man noch so gespannt, was jetzt da draußen entsteht, oder? Eben weil er dann so in ein Apartment geht eben, wo der Matt Smith, also der abgekaufte Punk, den er verkörpert, der Russ, eigentlich hauset. Und der Russ hat sich einfach so ein bisschen im Milieu Zeug entgaunert, sagen wir jetzt mal. Und er muss dort so auf seine Katze, auf sein Kitty Cat aufpassen und so ein bisschen daheim hüten. Und wird dort nennen, so in das Milieu Gangstergefilde ich geschoben, weil dort der Russ eigentlich sich mit den falschen Leuten angelegt hat. Und dann können wir ja da immer wieder treten, so Figuren auf, da haben wir irgendwie so ein die Russen, die kommen, die rausfinden wollen, also respektive, wo er das versteckt hat, das besagte Tool, ich tue nicht ganz alles revealen. Ja. Sprich, weil er die hinter das Licht hat geführt und dann gibt es da noch so mit Latino-Gangster-Einschlag eine Attitude und eben dann uns auch so Jewish-Gangster kommen plötzlich auf das Parkett, die ihm auch zu Leibe rücken und
richtig.
So. Also, das sind eben so alles so fragmentierte Sachen und auch korrupte Polizisten, die sich dem auch noch anhängen wollen. Und es ist eigentlich, ja, wie soll man sagen, es wird ein bisschen etwas mit Road-Movie oder so ein bisschen, es spielt ja in New York City in dieser Gangsterwelt, aber man spürt sie nicht so richtig, oder? Weil ich sage jetzt mal, beim Guy Ritchie hast du so eine stringente, charismatische Story, wo eben die einzelnen Charaktere auch so cool rüberkommen. Und in dem Milieu,
ja,
wo
der Aaron
Aronofsky... Nein, ja.
Mein grösstes Problem, und das ist das vielleicht, was du auch sagst, ist, dass der Film eine ganz schlechte Dynamik und ein ganz schlechtes Pacing hat. Mhm. Ey, also... Oder du wirst reingeworfen in die Bar-Situation, ich spoilere nicht, du bist am Anfang, du lernst den Charakter kennen, seine Freundin kennen und das wird aufgebaut wie eine Liebesgeschichte, kann man so sagen, wie eine Beziehungskiste.
Ja, genau.
Oder?
Ja.
Und so ganz mit klassischen Elementen, ruhig filmen, ruhige Kameraeinstellungen. Nachher passieren Ereignisse, die ich jetzt nicht spoilern will. Und dann geht aber der Film immer wieder in die komische Dynamik zurück, in so einen ruhigen, wie soll man das sagen, in so einen Charakterfilm und bricht immer wieder mit, und wird immer wieder unterbrochen durch so kleine Ereignisse. Aber die Ereignisse, also der hat nicht eine Kurve, die aufwärts geht, was er aber eigentlich sollte haben, weil er ja immer wie mehr Ereignisse dazukommen. Das hast du jetzt ja perfekt eingeführt. Es passiert das, es kommen noch die aufs Parkett und die aufs Parkett. Aber der Film in der Dynamik geht immer wieder hinger runter. Ja, so wie in Löcher. Und aus diesen Löchern genau kommt er nicht mehr richtig raus. Und das ist eben vielleicht das Problem von einem Director. Ich glaube, der Aronofsky hat sich nicht können entscheiden, ob er hier einen Charakter wie eine Art Biopic-Movie machen will, gemischt mit dynamischem Gangsterfilm. Und das matcht gar nicht. Gar nicht. Also in vielen Teilen nicht.
Weil das, was du ansprichst, genau das Pacing, oder das Eskalieren, die Hektik, das verfolgt werden, wie er ja von diesen Gangstern eben, die dort herausfinden wollen, was der Russ genau versteckt und der Reichtum oder respektive der schräge Deal, den er hat gemacht, das nimmt keine Fahrt auf. Oder beim Guy Ritchie hast du immer das Gefühl, da kommt noch etwas mehr, back, nicht, zack, und dann hast du Hü und gib ihm so, und dann gibt es das Komödiantische, das so abstrus wirkt und das British Dark Humor Comedy Element reinkommt, und das schafft der Aronofsky nicht annähernd. Also ich habe nie müssen richtig lachen, weil er sich irgendwo immer noch zu ernst nimmt, wie du sagst, weil es so den Charakterstudienaspekt hat, durch die Zerrissenheit von Hank Thompson, die zeigen, eben, dass er jetzt da traumatisiert ist und nicht mit seinem Leben zu Schlag kommt. Und dann, wo so ruhige Sequenzen sind, wo man eigentlich müsste lachen, wenn so komisches Zeug passiert, ist es irgendwie so platt. Also es gibt so einen Nachbar, das kann ich mir ein bisschen beweilen. Ein Nachbar, der sich in den Streit einmischt, der irgendwo in die Türe steht, weil er nebendran ist, wenn die Gangster...
Aber eigentlich ein kleines Würstchen ist. Aber ein Würstchen ist.
Genau, das Würstchen ist. Ja. Aber dort musst du auch nicht so richtig lachen, weil er wirkt auch dort, wenn er sich einmischt, wirkt es nicht Hölle, fancy pansy oder jetzt das...
Das stimmt,
das ist, so wie der Feigling, der sich da... Nein, also ich sage einfach direkt ausgedrückt, der Humor, den verhält grundsätzlich nicht. Ich denke, das ist einfach ein Hauptproblem. Pacing und Humor bringt er so nicht aufs Parkett. Was der Trailer einem suggeriert.
Ja, und der Trailer tut einem so einen dynamischen, Guy Ritchie-mässige Gangsterkomödie mit Ereignissen, die sich zuspitzen und irgendwo in einem Finale gipfeln, wo vielleicht die eine oder andere Querverbindung. Er hat doch nicht wirklich eine überraschende Wendung. Das finde ich auch so etwas.
Gar nicht.
Und die Reveals, Achtung, Schlüssel, nur so als, es gibt so eine Reveal, die kommt völlig platt her. Die ist ganz relativ im ersten Drittel vom Film. Und die wird auch nicht gut eingebunden. Also auch die Versatzstücke vom Film, was Guy Ritchie viel besser macht in diesem Genre, das checkt er nicht. Und das grösste Problem, die Charaktere, inklusive das Bärli, mit dem Austin Butler und Zoe Kravitz in dieser Hauptrolle, die sind nicht nahbar. Oder Matt Smith, der Punk, Gangster-Punk-Typ, schwierig. Sehr, sehr schwierig.
Schwierig,
ja,
das stimmt.
Er hat gute Ansätze und die verpuffen sehr schnell. Ich glaube, ich kann eigentlich schon zu einem Fazit kommen. Ich würde ihm... Was trinkt er immer? Er ist ja so, er hat ja so Alkoholproblem. Er trinkt doch am liebsten was? Bier, glaube ich, oder so. Ich weiß es nicht mehr. Glaub, der Bartender. Also ich würde ihm... ich gebe ihm 2,5 Bierfläschchen für Cold Stealing.
Also ich ergänze die 2,5 und das Bier ist schon ein bisschen warm.
also hier leider Erwartung. Das Bier ist ein bisschen abgestangen. Ja, jetzt hoffe ich, geht es filmtechnisch ein bisschen aufwärts. Oder was hast du für ein Gefühl für unser Schlussbuch?
Ja, ich würde jetzt schon mal vorziehen, ja, es geht wirklich aufwärts. Und ich denke, hier
jetzt gehen wir wirklich in die Aktualität. Jetzt gehen wir wirklich
genau,
in die Aktualität.
Jetzt haben wir nicht mehr, jetzt kommen wir nicht mehr wie die alte Eisenbahn. Jetzt sind wir ja da, eigentlich beim aktuellen Film, der sogar noch im Kino läuft. Wir reden von One Battle After Another. Sehr hoch gelobt. In den Kritiken auf Rotten Tomatoes hat er irgendwo immer noch seine fast 98% ist ein Publikumsliebling, wird durch das Band auch von den Kritikern gelobt eigentlich. Also es könnte der merkt man eigentlich durch die Bank durch. Und das ist ja immer so eine Ansage, oder? Wenn so etwas so Vorschusslorbeeren hat, wie man da jetzt ins Kino geht, oder? Und, One Battle for Another ist ja auch nennen ein vom Regisseur, nämlich der Paul Thomas Anderson, oder? Da muss ich schon sagen, da bin ich auch recht
das guckt, ist, weil, ja.
Das muss man sagen, der hat auch ein paar von meinen Lieblingsfilmen gemacht. Also,
und dann hat vor allem der Paul Thomas Anderson hat seit dem 96 einen Film weiter und hat im 97 mit Boogie Nights schon mal einen richtig steilen Einstieg gehabt und hat seither, und das tue ich jetzt hier sagen, seit dem 97 bis ins Jahr 2025, der neueste Film, wo wir jetzt gerade drüber reden, tue ich mal ausklammern, keinen einzigen schlechten Film produziert. Aber nicht ein einziger Film. Da ist jeder Film schon fast ich würde jetzt nicht das Wort Meisterwerk, ist immer sehr, sehr schwierig, aber darunter sind Meisterwerk und die es nicht sind, kratzen dran. So.
Das ist so.
Also, man es etwa zusammenfassen.
Ich meine, wenn man es unter Meisterwerk ein bisschen weit würde zusammenfassen, also «There Will Be Blood» ist ein Momentum. Ich finde, der Master, den er hat produziert, das gehört auch zu meinen Top Filme, obwohl er in der Metacritic nicht so hoch gelobt wurde, aber es ist ein sensationell gespielter Film, auch mit ganz sensationellen Leuten, wenn wir da schnell einen Ausflug machen wollen. Paul Seymour Hoffman in Ehren und einer von meinen Lieblingen, der Joaquin Phoenix, ist dort auch dabei. Sensationeller Film, der Master. Wenn ihr da noch eine Sidekick-Empfehlung wollt, der lohnt sich. Genau, aber wir gehen wieder zurück, denke ich, oder?
Ja. One Battle After Another. Und hier noch übrigens einer der Lieblingsfilme von Moski aus dem 2021, wo ich ging und drauf aufgeklopft habe. Ich glaube, du hast ihn auch gesehen. Licorice Pizza. Der ist auch sehr empfehlenswert. Das war sein letzter Film vor dem One Battle After Another. Jetzt zurück zu One Battle After Another. Tommy, wir befinden uns in einer politisch aktuellen Umgebung, würde man so sagen, in diesem Film. Mm-hmm. Oder um was geht es eigentlich genau in One Battle After Another? Spoilerfrei.
Ja, es ist eigentlich so ein bisschen im Prinzip Community, die sich hat zusammengetan, so eine Resistance, die nennen sich French 75, wo dann so eigentlich Sabotageakte durchführen und dann Leute befreien und auch Leute, die Migrationshintergrund haben, also die dort so wie eingeknastet werden. Und sie
die Grenzgebiet so zu Mexiko unter anderem.
Zu Mexiko, ja. genau. Wo dort eigentlich auch, eben wie du es gerade sagst, oder Bezug nehmen zu der heutigen Aktualität in Amerika. Und das wird dann gerade ganz am Anfang eben bewusst, wo die Vereinigung dann in so ein Camp eindringt und dort eigentlich Leute befreit. Und dort merkt man schon gerade am Anfang beim Einstieg, finde ich, die Teyana Taylor, die die Perfidia spielt, so eine militante Frau, wie soll man dem sagen? Haffi, krasse,
richtig, ja.
Unabhängigkeit, also Kämpferin verkörpert und dann eben so in ein Lager reingeht und dort Leute rausholt, zusammen mit ihrem Freund, der Bob, Bild von Leonardo DiCaprio, hier sind wir schon so mitten im Cast, und der Leo, der dort neben ihr agiert und sie dort eben so Sabotageakte machen, oder? Gegenüber eigentlich der herrschenden Macht oder der Regierung und dem Militär, oder?
Ja.
Genau. Und
vielleicht noch eine Bemerkung, ja. Chase Infinity, Payne, wo ja die zweite Hauptrolle spielt hier, also zumindest eine Hauptrolle am Anfang vom Kino, das ist ein Kinodebüt. Das habe ich nicht gewusst. Hast du das gewusst?
Nein, krass. Das habe ich nicht gewusst, dass das ihre erste grosse Rolle ist. Ja,
ja tatsächlich, ja. Genau, das soll ich noch schnell anfügen. Ja.
Genau, dort kommen wir eben in diesem Camp, trifft sie nämlich schon auf den Colonel Stephen Lockjaw, der dann innerhalb von dieser Prämisse eine wichtige Rolle wird spielen. Und er ist sensationell, von mir aus gesehen, grenzwertig Overacting verkörpert vom Sean Penn. Und Sean Penn spielt wirklich so der wirklich Militarist und das auf eine sensationelle Art, oder? Und in dieser Storyplot geht es dann weiter, dass sie ja dann wie muss untertauchen, weil eben der General Lockjaw dann die ganze French 75 Community, also die mit dieser Untergrundorganisation zusammenarbeiten, die Hobbs nehmen, oder? Und er ist so obsessiv gegenüber ihr, also gegen der Anführerin, der Perfidia, wo dann er sagt, ich muss die alle killen um sie herum, aber gegen ihr hat er ja so eine krankhafte Obsession, würde man dem ja sagen,
ja.
Oder?
Ja.
Und die spielt ja dort noch auch ein bisschen das Zentrum drumherum, ein bisschen weit.
Genau.
Und später ist ja dann das, dass sie eben untertaucht und man dann nicht mehr genau weiss, wo sie ist. Und der Leonardo DiCaprio, also der Bob, der mit ihr zusammen war, sie wird schwanger und du siehst sie. Und das sind dann auch so ikonische Aufnahmen. Das ist irgendwie schwanger mit einem MG, als die Kämpferin im Bitz rumballert. Das ist auch so, sind zum Teil auch ein bisschen weirde, aber auch köstliche Aufnahmen. Genau, und dann steht eben, kommt das Mädchen-Spiel von dieser Case Infinity, ist die Willa. Also das ist dann eigentlich seine Tochter, die er aufzieht und man zu dann sieht, so ein bisschen erwachsenem Alter und sie eigentlich noch gar nicht so weiss, wer ist jetzt die Mutter von ihr gewesen. Sie ist untertaucht, sie weiss, sie ist verschwunden und so, aber hat gar keinen Bezug zu ihr können aufbauen. Oder?
Das ist so, ja.
Und der Leo spielt ja dort so eine, wie soll man dem sagen, abgehalftert, verkiftet Dude, oder einfach?
Ja, es ist ja so ein bisschen die Geschichte von der Revolution frisst ihre Kinder, oder? Es ist
ja,
so ein bisschen,
ja.
Der grosse Kampf ist durch, wir leben wieder so ein bisschen ein Leben, so ein bisschen abgeschieden, sind ein bisschen daheim, haben sie auch ein bisschen irgendwie, ja, in uns gekehrt und so richtig die Revolutionäre wollen wir jetzt eigentlich nicht mehr sein und leben ein bisschen ein Lotterleben und werden dann plötzlich wieder mit unserer Vergangenheit konfrontiert. Das ist so ein bisschen auch ein Hauptbestandteil von diesem Film. Das tönt jetzt nicht unbedingt nach einer wahnsinnig neuen Story-Idee, aber ich kann es schon mal vorwegnehmen, sie ist sehr gut umgesetzt. Sehr gut umgesetzt.
Und wir hat dann auch so im Zwischenspiel, finde ich, hat man so die Coen-Brother-Vibes, oder? Eben,
ja,
weil es so sehr ein ernst soziales, kritisches Thema ist, eben wie du sagst, mit der Sache, die man jetzt auf ISIS anspielt, eben gerade wegen den Migrationsleuten, die man dort eingenastet oder vertrieben und so. Also ich habe dort auch das Gefühl, es ist höchst politisch aufgeladen und zeigt auch Konflikte innerhalb der Gesellschaft von Amerika. Und für das ist er dann sensationell lustig zum Teil. Das hat mich so irritiert, also dass ich viel
gelacht habe. Und das ist so wichtig, weil wenn der Film den Humor nicht hat, würde sehr viel wahrscheinlich ihm den Vorwurf machen, er sei ein reiner moralischer Zeigefinger, wo mit einem sehr, sehr politischen Links-Trall, oder sage ich jetzt mal, ohne das zu werten, aber das wäre sicher das, was wahrscheinlich viel würde schreiben. Und mit dem Humor merkt man eigentlich, und das ist so eine Gratwanderung, und das ist hier so gut gemacht, aber ist natürlich auch Paul Thomas Anderson, aber gleich, das muss man können, oder? Der Humor ist nie so, dass das, was der Film aussagen will, in den Hintergrund rückt. Und gleichzeitig ist die Message vom Film nicht so, dass er permanent mit dem Finger auf dich zeigt, um dir irgendwie den Moralapostel zu spielen, dass du dich ja schlecht fühlst im Kino. Er macht die Gratwanderung von der Gesellschaftskritik mit Humor extrem gut. Und das auf eine Spiellänge von wie viele Minuten? 167 Minuten, kann das sein? Habe ich es richtig im Kopf? Ich habe es gemeint,
ja,
oder?
Also es geht
extrem lang.
2 Stunden 40 ist wirklich eine Bank, ja, oder, wo der Film geht.
Ja.
Und das muss man sagen. Es wird immer nie. Und jetzt sind wir wieder zum Pacing. Ich finde das Pacing unglaublich gut, weil er spielt da mit dem.
Nie langweilig.
Nie langweilig. Er hat gewisse Momente, wo das Pacing höher wird, dann fährt er wieder ein bisschen runter, nimmt sich auch für gewisse Sequenzen Zeit, was bei einem Regisseur kann man das ankreiden, aber er nimmt sich eben der Zeit, die so Zeit braucht. Und dann entsteht wieder eine gewisse Hektik. Und sicher absolut erwähnenswert, weil seine Tochter, die Villa, wird dann eben auch gejagt und so. Also es ist dann auch so ein bisschen, sie werden ja auch näher verfolgt, immer noch, eben auch von dem Colonel Stephen Lockjaw. Also sprich, es wird ja alles wieder so reaktiviert, oder? Und das Ding wird ja dann so im Sinn von, sie wird ja dann im Prinzip auch gesucht von ihm. Und das habe ich dann auch köstlich gefunden, weil er so mit einem alten Pass-Keyword eigentlich, er läutet einmal aus der Vergangenheit und er fragt ihn immer so nach dem. Es ist ein kleiner Running Gag, aber selbst so Running Gags haben funktioniert, weil der Gott nicht mehr weiss. Und da wird er immer wieder drauf aufgelüftet, auf das Keyword und so. Und das zeigt eben, wie du hast gesagt, auch so ein bisschen das Verpeilte, was zum Teil in dem Revolutionären innen war. Und da kann man auch wieder drüber lachen, aber
genau.
Genau,
und was ich einfach auch muss sagen, du wirst dich wahrscheinlich jetzt wieder aufregen. Aber ich als grosser Benicio del Toro-Fan muss natürlich sagen, eine sensationelle Nebenrolle, die er da verkörpert. Und ich hatte so Freude im Kino. Und ich habe es dir auch noch in der Pause gesagt. Der Benicio ist einfach. Der ist einfach auch jemand, der fast in jede Rolle reinstellen kann und das einfach im Griff hat. Und auch hier, Sensei Sergio, er hat eine Kampfsportschule, ist gleichzeitig auch politischer Aktivist, aber natürlich auch in vorgehaltener Hand und macht das mit so viel Charme. Und natürlich auch gewollt von Paul Thomas Anderson, aber mit so viel Charme und so viel Leidenschaft und einfach auch mit seinem der hat ja so eine nonchalante Art, wie man ihn ja kennt, oder? Und hat sich ja in diversen Genres schon ausprobiert, oder? Sei es ein knallharter Thriller von Denis Villeneuve mit Sicario, oder sei es jetzt hier in einem so einem, wie soll man das sagen, wilden Comedy-Gesellschaftskritiker-Film, wo er einfach auch, er kann halt einfach so viel. Und ich bin ein bisschen Fan, das weisst du ja, aber er ist einfach stark. Er ist wirklich stark hier, neben Rollen.
Ich kann dir dort absolut etwas abgewinnen, weil die Sensei-Sergio-Rolle hier ist, glaube ich, ihm auch etwas am Herz gelegen. Weißt? Er hat dort auch sehr stark sein können verkörpern. Er verkörpert die Hispanic Community, die ja eben eigentlich aufgemischt und gejagt wird. Aber dann sieht man, wie sie zusammen Lösungen suchen innerhalb der Community, einander schützen, einander erhalten und so. Und das ist brandaktuell, oder? Die Hispanic Community wird aktuell in Amerika, da wird es jetzt ein bisschen politisch leider, aber es kommt nicht drum um, auch verfolgt, aber er bringt das eben, wie du sagst, in der Regie, hat das dann wieder Charme, die Bilder funktionieren und es ist wirklich die Gratwanderung zwischen, jetzt muss man schmunzeln, wie sie dort in dem verstecken müssen, so aufpassen müssen, dann nicht verraten irgendwo, aber dann alles mit Humor und Charme verpackt und das ist mega wichtig und ich glaube, das erreicht auch sehr viele Leute, oder?
Also, das ist so.
Absolut. Und das hat bei mir auch nachträglich irgendwo hinterlässt, das Eindruck. Und der Film hat bei mir eben viel ausgelöst. Also man nimmt den irgendwie auch ein bisschen mit, denkt mir.
Ja, all diesen Facetten. Und der Film ist einfach auch, wie soll ich sagen, er ist einfach auch natürlich Gewalt und Ungewalt unglaublich aktuell im politischen Amerika. Und das ist wichtig, dass er das ist. Und er ist eben nicht einfach nur so ein Fingerzeig Pseudodokumentation, sondern er macht es eben mit ein bisschen mehr Charme, mit einem gewissen, ja, mit einer ganz eigenen Art, an die Sache herzugehen. Und es ist nicht einfach, es ist kein Propagandafilm, wie er auch von sehr rechtskonservativer Seite in Amerika von vielen tituliert wird. Es ist ein Linkspropagandafilm. Das ist der Film überhaupt nicht. Der Film hat unglaublich viel Qualität. Er spricht wichtige Themen an, er beleuchtet sie. Ist gleich kein Fingerzeig, moralischer Fingerzeigfilm. Er hinterlässt aber Spuren bei dir. Du gehst aus dem Kino, du denkst über das nachher und das ist genau der richtige Weg für das Genre Film. Und genau das muss der Film machen. Der Film muss dich nicht zwingend dich schlecht fühlen, wenn es um solche Themen geht. Und das hat der Paul Thomas Anderson mit dieser Produktion erreicht. Und da muss man ihm ein Kränzchen wenden. Und für mich kann ich vorweg sagen, das muss ein Oscar-Kandidat sein, sonst verstehe ich die Welt nicht mehr. Sorry.
Ja, und das ist, was man sich absolut hier sicher muss rausheben. Und der Leonardo DiCaprio, und da habe ich ihn auch überlegt, das ist ein Schauspieler jetzt von dieser mittleren Generation, wo man kann sagen, er ist ein Bank. Er spielt das irgendwie.
Ja, er spielt es wirklich. Über Leo kann man sagen, was man will. Es gibt ja Leute, die sagen, Leo Overdose und hast du nicht gesehen. Aber wenn man die Karriere mal überlegt, angefangen als Teenager bis heute, was der alles auf die Leinwand gebannt hat und was er sich wirklich für Rollen auch immer wieder rausgesucht hat, mal unabhängig davon, dass er offenbar nicht alt werden und auch ein bisschen ein komisches Verhalten, was sie Frauengeschmack angeht, an den Tag legt, das sind jetzt mehr so die Themen, die in sein Privatleben reingehen. Das beiseite muss man wirklich sagen, der Leo ist dadurch wirklich eine Bank und das ist er hier auch wieder und für mich sogar eine der besten Rollen der letzten 10, 15 Jahre vom Leo. Abwechslungsweise mal dramatisch, mal Charakter zeichnet, mal komödiantisch, mal überdreht. Er ist wirklich ein bisschen alles in diesem Film, mit dieser langen Laufzeit. Das stimmt. Und er ist ja auch viel im Fokus. Nicht negativ, das meine ich nicht negativ. Also der Fokus auf ihn ist gerade so gut dosiert. Und dann, wenn er im Fokus ist, macht er es wirklich immer gut. Das muss man einfach... Und der Morgenmantel, den er permanent anhat, fast im ganzen Film, hat mir schon ein bisschen Dude-Vibes gegeben, muss ich sagen. Also ich als riesiger Big Lebowski-Fan, der Film, den ich am meisten in meinem Leben habe gesehen, mehr als 30 Mal, habe ich schon ein bisschen Dude-Vibes bekommen. Also Jeff Bridges, liebe Grüße, aber das ist wirklich, da hat er wirklich auch ein bisschen einen Charakter geprägt, oder? Also der Alt-Revolutionär, der irgendwie faul sich hat gegangen und irgendwie so ein Lotterleben führt und jetzt plötzlich wieder mit seiner Vergangenheit eben in Kontakt kommt, genau. Ja.
vor allem ich da den Sean Penn rausheben, weil eben der Colonel Lockjaw oder mit seinem steifen Gang, den er hat, und der Ultra-Hypermilitarist, eben wie gesagt, grenzwertig zu einem Overacting, aber es ist gleich so köstlich und irgendwo halt auch so, ja, ich weiss nicht, das verkörpert echt gekonnt, oder? Und dort muss ich sagen, der Sean Penn ist natürlich auch ein riesen Schauspieler und dass er sich ja dem hat hingegeben, finde ich auch recht cool. Also, eben so das Neurotische, Überzüchtete und dann irgendwo durch so Konflikte, innere Konflikte, dass er auch so ein Machtstreben hat, eben militaristisch, und sich da einem rassistischen Keimbund ja jetzt noch anschließt im Film innen. Das ist ja auch so subtil, wo dann ganz weisse Männer so krude rassistische Themen untereinander besprechen. Eigentlich ein höchst düsteres Thema, auch sehr brandaktuell.
Aber gleich wirkt alles so lächerlich, wie sie sich organisieren, weißt du? Genau. Es ist alles so völlig, völlig Banane. Also, genau. Als wären sie irgendwie der Super-Keimbund, der jetzt die Welt jetzt gerade, wie soll ich sagen, jetzt gerade umstürzen, irgendwie verschwörungstheoretisch. Und gleichzeitig sind es einfach ein paar verwirrte
Nazi-Köpfe,
die irgendwie in einem Keller sich treffen und wirre Theorien austauschen über irgendwie, irgendwelche Rassentheorien und einfach wirklich grusige Typen, die sich völlig selbst überschätzen. Und das ist einfach auch der Grad, wo er einfach so hin und her wandert im Film, der Paul Thomas Anderson. Und das funktioniert sehr gut, ja.
Das muss man auch sagen, dort habe ich auch, weißt du, jetzt so von schwarzem Humor, also der britische Schwarzhumor, würde man hier teilweise auch, das muss auch gekonnt sein, weil das ist außerhalb von Großbritannien manchmal auch schwierig, aber das bringt er auch her. Und das, ich finde, das macht der Film wirklich sensationell, als Drama, eben Black Comedy, politische Thriller, also er hat ganz viele Facetten. Und
das stimmt,
das ist so eindampft in einen Film und dass es dann auf die Lauflänge noch verhält, zusammen mit dem Cast und auch, man muss auch sagen, Schnitt und Ton, wie du es hast gesagt, es ist auch
sehr gut.
Gekonnt, wirklich.
Ja.
Ich
will es nicht spoilern, es gibt eine Autoverfolgungsjagd mit einer wunderschönen Anspielung an einen Filmklassiker. Aber den müsst ihr selber herausfinden, ganz am Schluss vom Film. So.
Yes.
Ja, ich glaube, ich kann ja auch langsam zur Wertung kommen, oder? Zu unserem Schlussfilm von heute, bevor wir den ausfädeln. Wir haben jetzt auch schon ein bisschen rausgehört, so schlecht finden wir auch nicht. Nachdem wir jetzt doch ein paar kritische Worte hatten für die letzten zwei Sachen, wie sieht es bei dir aus?
Ja, also ich bin hier wirklich sehr hoch drin. Er wird in meinen besten Listen auftauchen und ich muss sagen, ich bin da schon so bei 4,5. Jetzt müssten wir es noch raus revealen, wie wir das machen wollen, ob wir da
In unserer Schau mal.
Also, wenn man es jetzt in Gürtel würde nehmen, ist er schon ein krass schwarzer Gurt.
Ja. Vom Sensei.
Vom Sensei. Also schon so, genau. Der Höchst wäre ja der Rot. Nein, er ist rot. Er ist schon fast rot. Also ich sehe da, es ist ein gekonnter Kampfmove hier. Absolut. 4,5 bin ich dabei. Ich bin kurz vor der Höchstwertung bei diesem Film. Also es ist ein absolutes Must-See. Das würde ich hier aussprechen. Und er wird bei mir in der Jahresbestliste ganz mit vorne mitmischen. Das kann ich euch hier schon mal sagen.
Ja. Ich kann eigentlich nur auf deinem Pfad einstimmen. Ich sehe es sehr ähnlich. Und ich kann hier jetzt offiziell revealen, dass bei «Schau mal 2025» das mein erst 5 volle Punktzahl-Film ist. Und das hat mehrere Gründe, wo wir jetzt auch intensiv darüber haben geredet. Für mich auch 5 schwarze Gürtel vom Sensei. Und damit der erste 5-Wertungsfilm von diesem Jahr, so viel ich jetzt noch im Kopf habe, ich hoffe, täusche mich nicht. Und und ich muss wirklich sagen, das ist ein Film, der auf diese Lauflänge mich so gut unterhalten hat. Ich hatte nie das Gefühl, ich bin jetzt gelangweilt. Ich habe alles erlebt. Ich habe Drama, ich habe Comedy-Elemente, ich habe eine gute Story, ich habe super Charaktere, wo ich sofort mit ihnen zurechtkomme, mit ihnen zu Schlag komme und mit ihnen kann, relate oder eben auch nicht oder eine Antipathie habe, je nachdem. Und das ist wirklich, und er ist schon ein politisch wichtiger Film und es ist ein wichtiger Film, wirklich mit allem Positiven, was ich sagen kann, schaut den Film, geht auch mit dem Bauchgefühl, das ihr auch werdet haben, wieder aus dem Film raus, weil das Bauchgefühl ist richtig und das hat der Paul Thomas Anderson auch so wollen. Und das ist das, was jetzt vor allem ein paar rechtskonservative Nazis wahrscheinlich ein bisschen auf die Palme bringen, aber so muss man es eben machen und das ist die Kunst vom Filmemachen. Und darum geht unbedingt von mir klares unbedingt schauen, 5 volle Sensei gehört für One Battle After Another.
So, absolut. Ich kann da wirklich mit reinschwingen. Es ist ein Meisterwerk, ein zeitgenössisches Meisterwerk. Er dampft so viel ein, gesellschaftskritisches, humoreskes. Er spielt mit dem aktuellen Amerika, wo sehr wichtig ist, dass man das auf Filmband, Film ist Filmkunst und will, aber darf auch provozieren, was er hier sehr gekonnt macht. Und er macht den Spagat im Sensei-Sinn. Er schafft das und ich finde das auch super toll. Shoutout an Paul Thomas Anderson, serige Filme, bitte mehr. Er hat Substanz, er hat Charme, er hat Schauspieler, wo die Chemie auch stimmt, wo man merkt, das Cast ist auf den Punkt. Jede einzelne Rolle in diesem Film ist richtig gecastet worden. Und das finde ich auch, das zeichnet den Film so aus, dass man merkt, jeder einzelne von diesen Schauspieler hat sich Gedanken können machen über seine Rolle, die er in diesem Film verkörpert. Und das ist Filmkunst, oder? Dass man das so eingießt in eine Form, die einem nachhaltig eigentlich beeindruckt.
Ein besseres Schlusswort könnte es nicht geben für die heutige Schau-mal-Folge. Oder hast du noch etwas anzufügen?
Nee, ich bin vollumfänglich zufrieden, ich bin versöhnt.
Der erste super, super Film von diesem Jahr, gefühlt, oder? Wo wir richtig wieder mal begeistert sind. Oder täuscht mich jetzt das?
Ich bin geneigt, eigentlich dir noch nachzuziehen. Aber mit diesen
fünf Sternen. Das ist gut. Dani, der Folgendisclaimer ist auch schon mal geklärt. Ja. Yes. Nein, wir gehen wirklich versöhnlich aus dieser aktuellen Schau-mal-Folge raus. Liebe Grüße gehen raus an Moski. Er ist mitten im Schocktober, er hat sich ein riesen Programm vorgenommen. 30 Filme in 30 Tagen. Ob er es durch wird ziehen, bei uns werdet ihr es hören. Auch wir werden den Horror-Oktober noch beleuchten. Da sind wir in Vorbereitung, da kommt definitiv etwas in der nächsten Zeit. Wir werden dort vor Halloween nochmal auftauchen. Und in dem Sinn bin ich draussen und lasse dir die letzten Worte. Geht One Battle After Another unbedingt noch ins Kino schauen und dann unbedingt auch daheim schauen. Zeigt neue Kollegen, Freunde, Freundinnen, whatever. Das ist wirklich empfehlenswert. Das ist wieder mal ein sehr, sehr guter. Für das gehen wir auch ins Kino. Nicht nur für Pugassi Blockbuster, sondern wieder für solche Filme.
Absolut. Ich kann mich da nochmal anschliessen. Hey, ich wünsche euch eine mega gute Zeit. Es wird wieder ein bisschen kälter drinnen, draussen. Für drinnen könnt ihr euch ja wieder gute Filme reinziehen, auch im Kino. Ich empfehle euch das. Wir haben euch hier ein, zwei Tipps geben können. Ich denke, das wird eine gelungene Sache. Bis zum nächsten Mal.